sondern hier hat sich jetzt einfach eine Gelegenheit ergeben, wo man schlicht und ergreifend gesehen hat, also wir alle, da können wir ja noch was umsetzen und nochmal bewegen. Damit sind wir definitiv nicht den einfacheren Weg gegangen. Dass ich an einem Punkt angelangt war, wo ich für mich selbst gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es immer bereuen.
Willkommen bei Skin in the Game, dem Podcast über echte Transformation und vor allem die Menschen dahinter. Ich bin Roger Gottmann. Wie man nach über 30 Jahren in der internationalen Kaffeeindustrie noch einmal ganz neu anfängt, wie man die Learnings aus einer Karriere bei Dallmayr nutzt, um die eigene Marke aufzubauen, die Nachhaltigkeit, Fairness und exzellenten Geschmack miteinander verbindet und wie man es schafft, Spezialitätenkaffee aus der Nische zu holen, mit einer klaren Haltung, einer Kooperation mit dem Jane Goodall-Institut und einem Investor wie Manuel Neuer an der Seite, das erzählt uns heute Volker Mayr-Lücke, Mitgründer und Geschäftsführer von Allrighty. Ich freue mich sehr, ihn heute im OMR-Studio im wunderschönen Hamburg begrüßen zu dürfen. Der Markt. Volker, im ersten Teil von Skin in the Game geht es mal darum, dass ich so den Markt meiner Gäste verstehe. Also bei dir geht es um Kaffee. Kaffee ist ein Markt, der wahnsinnig nah dran ist an einem Rohstoff. Und ich habe überlegt, wie man da den Einstieg findet. Und ich bin heute gerade auf dem Weg im Studio am Starbucks vorbeigelaufen, habe gesehen, Starbucks, du kannst mittlerweile so ein Americano für 6 Euro kaufen. Und ich würde gerne mal verstehen, von diesen 6 Euro, die ich am Ende da zahle, bei wem bleibt was hängen? Wer sind also die Akteure? Wer hat da so die höchste Rendite und wer trägt das höchste Risiko in dieser ganzen Kette vom Rohstoff bis das Ding bei mir landet? Kannst du mir das erklären?
Das ist eine sehr komplexe und schwierige Eingangsfrage und natürlich auch abhängig davon, wenn du jetzt einen Preis nennst, wo wird der Kaffee verkauft? Es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen Kaffee in der Gastronomie habe, wo ja logischerweise auch noch andere Kosten eine Rolle spielen. Ich muss ja Leute bezahlen, die dir einen Kaffee bringen, ausschenken, aufbrühen gegenüber einem Preis eines Produktes, der im Kaffeeregal steht in einem Supermarkt. Und von dieser Richtung aus betrachtet, ist es natürlich nicht ganz einfach zu sagen, so wie viel Prozent bleiben jetzt grundsätzlich bei Kaffee beim Exporteur oder beim Kaffeefarmer hängen. Es ist so das Narrativ, ich bin jetzt 35 Jahre in diesem Geschäft, über 35 Jahre, dass so man meint, ja, der arme Kaffeebauer und die reiche Industrie, da ist natürlich ein Stück weit was dran, wenngleich es ist ja auch immer abhängig davon, wo befindet sich der Weltmarktpreis. Und der Weltmarktpreis in den letzten, ich sag mal, 5, speziell letzten 2 Jahren, ist explosionsartig, wie auch bei anderen Produkten wie Kakao, nach oben gegangen.
Woran lag das im Wesentlichen?
Das liegt tatsächlich langfristig betrachtet, weil ich glaube nicht, dass es eine temporäre Erscheinung ist und das wird sich wieder zurückentwickeln, sondern ich glaube, dass es etwas ist, was zwar jetzt überzogen ist, aber was sich auf einem viel höheren Niveau halten wird, als die letzten 30 Jahre vielleicht Kaffee gehandelt wurde. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es weniger angeboten wird, als nachgefragt wird. Das hat was mit Klimawandel zu tun. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur Kaffee, sondern auch Produkte wie zum Beispiel Kakao. Mhm. Wir haben eine stetig steigende Weltbevölkerung. Und das Interessante bei Kaffee ist, dass Kaffee ja überall auf der Welt getrunken wird, höchstens mit Unterschieden. Das sind unterschiedliche Gewohnheiten, wie man ihn zubereitet, aber er wird überall getrunken. Das heißt, mit steigender Weltbevölkerung habe ich auch einen steigenden Bedarf. Und der ist durch Klimawandel stark gefährdet, nehmen wir es mal so. Ja. Zurück zum Preis. In Deutschland haben wir die einmalige Situation, dass wir beispielsweise seit Friedrich dem Großen eine Kaffeesteuer haben. Die liegt aktuell bei 2,19 Euro pro Kilo Röstkaffee. Das heißt, das ist nicht ganz unbeträchtlich. Und von den eben genannten 6 Euro, oder ich mache es mir einfacher, wenn du jetzt ein Produkt aus dem Regal ziehst, kann man schon sagen, dass 30% plus sicherlich im Kaffeeursprung landen, so will ich es jetzt mal nennen. Das jetzt noch runterzubrechen auf Kaffeefarmer, Exporteur, ist sehr stark davon abhängig, aus welchem Land man bezieht, weil die Handelsstrukturen in den 50 Kaffeeländern, die es gibt, sind zum Teil eben auch sehr unterschiedlich.
Wenn du sagst, dass der Kaffeepreis in den letzten Jahren stark gestiegen ist, würde man ja jetzt aus so einer ökonomischen Sicht denken, na gut, dann natürlich hängt es damit zusammen, dass die Nachfrage eben den Preis nach sich zieht. Warum steigt das Angebot nicht relativ schnell hinterher? Wo sind da aus deiner Sicht so die Restriktionen? Ich kann wahrscheinlich nicht so schnell eine Kaffeeplantage, sag ich mal, aus dem Boden stampfen, oder?
Genau. Auch da wieder sehr unterschiedlich, wo Kaffee angebaut wird. In einem Land wie Brasilien, das ist der größte Kaffeeproduzent aktuell, haben wir es mit sehr professionellen Anbaumethoden und Erntemethoden zu tun. Im gesamten Kontinent Afrika ist es so, dass es noch sehr einfach ist, dass man dort auf bestehender Fläche durch eine Verbesserung von Know-how-Transfer, sagen wir mal, und damit der Produktivität einen großen Effekt erreichen könnte. Das sind teilweise die einfachsten Dinge, also dass man den Kaffeebaum richtig ausschlägt, schneidet, dass man Unkraut jätet. Es klingt vielleicht profan, aber das sind tatsächlich Sachen, die die Produktivität auf bestehenden Flächen in Afrika erhöhen würden, was aber momentan noch nicht passiert. Übrigens in dem Zusammenhang, ich glaube, es ist ein ganz gutes und vielleicht auch plastisches, um es mal so zu nennen, Beispiel. Ich bin Kraft meiner Tätigkeit sehr häufig in Äthiopien gewesen. Über 20 Mal, ist fast eine zweite Heimat. Die Äthiopier haben eine sehr, sehr hohe Kaffeekultur. Ist nicht nur die Heimat der Menschheit oder der Ursprung der Menschheit, sondern auch des Arabica-Kaffees, also eine von den Hauptsorten.
Wie viele hundert Jahre reicht die Kaffeekultur da zurück? Kannst du das?
Das kann keiner so genau sagen, aber wir reden da sicherlich über 12. bis 13. Jahrhundert oder vielleicht sogar noch weiter. Ja. Da gibt es ja verschiedene Sagen, wie das Ganze entstanden ist. Aber die Äthiopier haben eine sehr hohe Meinung zu Kaffee und trinken auch qualitativ sehr hochwertigen Kaffee. Ich habe, egal wo ich in Äthiopien unterwegs war, eigentlich nie einen schlechten Kaffee getrunken. Auch nicht im Inland oder irgendwo in der Straße. Dort, was du da angeboten kriegst, ist qualitativ sehr hochwertig, wie in keinem anderen Kaffeeland. Und die Äthiopier kaufen in der Regel auch Rohkaffee und nicht Röstkaffee und bereiten ihn dann zu Hause zu. Also rösten den Rohkaffee dann in einem geeigneten Gerät, sage ich mal, bis hin zur Bratpfanne, um ihn dann zu kredenzen der Familie und Freunden. Also man nimmt sich Zeit und das Produkt Kaffee hat dort eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. So gesehen ist es so, dass man in einem Supermarkt in den Städten, wenn man vor einem Kaffeeregal steht, quasi vor einem Regal steht, wo mehrheitlich Rohkaffee und nicht Röstkaffee angeboten wird. Und die Male, wo ich in Äthiopien war, das waren ein paar, war es mehrheitlich so, dass ein Kilo Rohkaffee in einem äthiopischen Supermarkt mehr gekostet hat als ein Kilo Röstkaffee durchschnittlich im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Und ich finde, das sagt eine ganze Menge aus.
Ja, jetzt musst du mir helfen, wie ist das zu erklären?
Das ist eigentlich nicht zu erklären.
Okay.
Tatsächlich ist es eigentlich nicht zu erklären. Natürlich hinkt der Vergleich dahingehend, weil ich rede ja in Äthiopien über den Kaffee, der in Äthiopien angebaut wird. Und natürlich ist es in Deutschland im Regal mehrheitlich eine Mischung aus verschiedenen Ländern und natürlich dann auch verschiedenen Preisen. Trotz allem ist es ja so, dass ein Kaffee, der in einem Regal steht, der musste ja erstmal transportiert werden. Der kommt dann, sagen wir mal, in Deutschland im Hafen irgendwo an. Dann muss er eingelagert werden. Dann muss er in eine Rösterei gebracht werden. Dann muss er in die jeweiligen Stelle distribuiert werden. Und jeder will ja an irgendeiner Stelle auch was verdienen. Ob es nun der Reeder ist, der Spediteur, der Kaffeebauer, der Röster, der Rohkaffeehändler. Und das liegt daran, dass Kaffee in Deutschland für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel das Frequenzprodukt schlechthin ist. Also du lockst, um es so auszudrücken, mit Kaffee mehr Menschen in den Supermarkt als mit jedem anderen Produkt. Und dadurch wird es in der Regel sehr preisaggressiv verkauft, weil der Händler, also der Lebensmittelhändler, einfach ausgedrückt hat halt die Denke, dass durch das Lockangebot des Kaffees locke ich die Menschen jetzt in meinen Laden und nicht einen anderen. Und derjenige oder diejenige, die dort einkauft, kauft ja nicht nur Kaffee, sondern andere Produkte. Und die denken in der Regel nur an das, was an der Kasse passiert. Also der Bon ist interessant. Und durch Kaffee locke ich halt die Menschen in mein Geschäft.
Jetzt bist du ja eher im Bereich, müssen wir auch mal drüber reden, wo da die Abgrenzung ist, Spezialitäten-Kaffee, Premium-Cafés, ja auch im Einzelhandel vertreten. War das eine Herausforderung, da reinzukommen?
Absolut, ist es jetzt auch nicht unbedingt unsere strategische Ausrichtung, jetzt in unserem Fall. Ja. Der Lebensmitteleinzelhandel funktioniert eben auch so, dass du dich natürlich im direkten Wettbewerb im Regal sichtbar mit anderen messen musst. Du kannst auch nicht so gut wie jetzt vielleicht in der Gastronomie oder bei Firmen, wo man Kaffee verkauft, die Haltung, die DNA, die mit dem Produkt verbunden ist, die Firmenphilosophie erklären. Weil viele Gastronomen zum Beispiel sehen über das Produkt Kaffee auch so eine Art Visitenkarte. Und all das habe ich jetzt im Lebensmitteleinzelhandel nicht. Deswegen ist es auch bei uns aktuell nicht unbedingt die strategische erste Priorität, zu sagen, ich gehe in den Lebensmitteleinzelhandel. Weil gerade als junge, noch nicht bekannte Marke ist es natürlich auch besonders problematisch, sich im Regal zu drehen, sagt man. Also die Händler gucken natürlich darauf, dass das jetzt da nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag steht, sondern auch verkauft wird. Wie auch.
Ich hatte vor kurzem die Gründerin oder die Mitgründerin von Air Up quasi hier im Podcast und bei ihr geht es ja auch quasi um eine Art Lifestyle-Produkt, ne, wo man auch Kaffee aus meiner Sicht durchaus auch einordnen kann. Und da habe ich mich gefragt, ich habe sie auch gefragt, ob es dann vielleicht nicht sogar kontraproduktiv sein könnte, wenn man so ein hochwertiges Premium-Produkt quasi im Regal präsentiert, ohne dass man die Narrative und sag ich mal, diese ganzen Geschichten, die man ja drumherum baut, mitgeben kann. Wie siehst du das? Ist das nicht auch irgendwo ein Risiko für euch?
Das ist es definitiv. Ich kann jetzt die Gesetzmäßigkeiten des Lebensmitteleinzelhandels ja nicht außer Kraft setzen, wo ich jetzt auch nochmal dazu sagen muss, dass alles, was auch mit Discount zum Beispiel zu tun hat, ist ja ein sehr deutsches Phänomen, das jetzt zwar exportiert wurde und du auch in Frankreich oder Italien findest, aber wenn du da vor Jahrzehnten, sagen wir mal, in Supermärkten gewesen bist, ist sowohl die Produkttiefe als auch Qualität eine andere gewesen als in Deutschland. Und das sind nun mal die Gesetzmäßigkeiten. Aber ich glaube schon, dass du im Kaffee, das ist ein sehr großer Markt. Ich meine, in Deutschland reden wir über insgesamt knapp 470.000 Tonnen Röstkaffee. Das ist also sehr groß. Und du hast halt die Möglichkeiten, eben auch über andere Kanäle das Produkt zu präsentieren und auch vielleicht dort eine höhere Wertschätzung zu erlangen. Ich stelle schon fest, dass sich in den letzten Jahren vor allen Dingen in eben genannten Kanälen ein größeres Qualitätsbewusstsein, auch das Thema Nachhaltigkeit, eine zunehmendere Rolle spielt, als es das zumindest getan hat, als ich im Kaffee angefangen habe.
Und würdest du sagen, dass der Trend auch weitergeht? Oder hatten wir vielleicht in den letzten Jahren vielleicht mal so einen Peak, gerade wenn man an die letzte Regierung denkt, wo die Grünen noch mit involviert waren? Man merkt ja schon so einen gewissen Dreheffekt gerade. Aber würdest du sagen, beim Kaffee ist der Trend zur Nachhaltigkeit, steht die noch oben?
Also es waren jetzt zwei Punkte, die ich angesprochen habe. Das eine sind Qualitäten, dass eine größere Begehrlichkeit oder Bedürfnis da ist, Kaffee zu lernen und zu verstehen und zu begreifen, aha, es ist nicht nur ein Produkt mit einem bestimmten Namen, sondern wo kommt der Kaffee her, ähnlich wie bei Wein, in welcher Höhenlage wird er angebaut, wo wurde er produziert. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde, auch weil ich eben das Produkt ja sehr lange begleite. Das Thema Nachhaltigkeit, da gebe ich dir komplett recht, ist sicherlich etwas, das sieht man ja jetzt auch in der EU beispielsweise, da gab es verschiedene Vorhaben, die jetzt gescheitert sind, wo man auch sich vortrefflich drüber streiten kann, Entwaldungsgesetz. Aber dieser sogenannte European Green Deal ist jetzt nur noch der European Deal, also das ist jetzt rausgefallen und durch die ganzen politischen Verwerfungen möchte ich bezweifeln, dass das Thema Nachhaltigkeit, was leider eigentlich eine sehr hohe Priorität haben müsste, noch dort ist, wo es zumindest mal vor 3-4 Jahren war, sondern es ist in der Priorität sicherlich eher nach hinten gerutscht. Da gebe ich dir recht.
Lass uns doch mal auf den Punkt Qualität eingehen, weil ich meine, für den Endkonsumenten ist ja der Begriff Qualität ja häufig gar nicht messbar. Ich meine, da hat häufig einen Indikator, das ist der Preis, ne? Sei es beim Wein oder eben auch beim Kaffee. Und ich komme ja selber aus so einer Welt, aus der Welt der Steuern, die ja so komplex ist, dass ja häufig der Nutzer von der Technologie oder was auch immer gar nicht beurteilen kann, ob das, was da rauskommt, auch richtig ist, ob das eine Qualität hat. Wie geht ihr damit um? Ich meine, was wir gemacht haben, ist, wir haben angefangen, sag ich mal, sehr transparent darüber zu berichten. Ich habe geschrieben, wie wir arbeiten. Ich habe Einblicke hinter die Kulissen gegeben, habe den Leuten gezeigt, was für Menschen arbeiten da, um, sag mal, diese Qualität auch greifbar zu machen. Wie machst du das beim Kaffee?
Das ist eine sehr gute Frage und vorab möchte ich schicken, dass für mich Qualität nicht nur das ist, was du in der Tasse schmeckst, sondern für mich ist bei Qualität unabdingbar auch damit verbunden, wie das Produkt produziert wurde. Das ist für mich ein Teil der Qualität. Jetzt kann man das Thema Nachhaltigkeit damit mit einbeziehen, weil die Definition von Nachhaltigkeit ist ja relativ simpel eigentlich, so wie ich es gelernt habe, das Produkt so zu produzieren, dass deine Kinder und Kindeskinder davon leben können. Das ist runtergebrochen, mein Verständnis von Nachhaltigkeit. Also das zählt für mich dazu. Jetzt gibt es in meinem Berufsfeld, die Kaffee handeln, gewisse Bewertungskriterien. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, was dir schmeckt oder mir schmeckt, weil ich bewerte nicht nach hedonistischen Gesichtspunkten, was mir am besten schmeckt, sondern der Kunde sagt mir, was ihm am besten schmeckt. Es gibt bei Kaffee gewisse Fehlaromen, das ist für mich schlecht. Alles andere ist tatsächlich eine Frage von Preis und ich kann halt zu dem oder dem Preis einkaufen. Die Bewertung bei Kaffee funktioniert nach 3 Kriterien, einfach runtergebrochen. Das ist der sogenannte Körper, den man bewertet. Das ist so ein Mundgefühl, was man hat. Ist es ein schwerer oder voller Körper? Ähnlich übrigens, wie gesagt, auch, es gibt sehr viele Parallelen wie beim Wein. Dann gibt es Säuren, die sind beim einen vielleicht störend, aber eine Säure hat eine Form von Lebendigkeit, es gibt 80 verschiedene. Und dann gibt es halt das Aroma. Das Aroma schmeckt man eigentlich gar nicht, sondern das riecht man, retronasal sagt man. So, nach diesen 3 Kriterien bewertet man Kaffee. Und es gibt Kaffees, die sehr, sehr hoch gewachsen sind vor allen Dingen, die durch das langsamere Wachstum eine höhere Aromenkomplexität haben. Erneut, Das bedeutet nicht, dass wenn ich den Kaffee sehr hoch bewerte, dass er dir deswegen schmeckt. Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Schwierigkeit obendrauf. Anders als der Winzer, wenn ich den Weinvergleich wieder heranziehe, der bringt den Wein so in die Flasche und so trinkst du ihn auch. Bei Kaffee stellt sich ja die Frage, was mache ich mit diesem Kaffee, dieser Qualität, dieser Sorte? Mache ich daraus einen Espresso? Mache ich daraus einen Filterkaffee? Mache ich daraus einen Kaffeecreme? Verkaufe ich ihn in Finnland, in Griechenland oder in Deutschland? Das sind alles Kriterien, die einen maßgeblichen Einfluss darauf haben können, wie ich den Kaffee kreiere, wie ich ihn zusammensetze. Das ist ein kreativer Prozess. Das ist wie eine Cuvée, erneut wie beim Wein. Und Qualität ist natürlich ein breites Spektrum. Abgesehen von dem, dass es tatsächlich Fehlaromen gibt, wo ich sage, das ist schlecht. Alles andere ist eine Frage des Ermessens.
Ich muss gestehen, ich bin seit ein paar Jahren vom Weinsnob zum Kaffeesnob so ein bisschen gewandelt. Und was man dann merkt, ne, wenn man ein paar Euro mehr für so einen Spezialitätenkaffee ausgibt, die haben ja krass viele Aromen, wo man sich denkt, wie kommen die da rein? Und beim Wein, weil du es gerade angesprochen hast, beim Wein gibt es ja schon so eine Zweiklassenwelt. Ne? Es gibt so, in Südafrika oder in den USA, da kann man, sag mal, im Weinkeller mehr machen, als es hier zum Beispiel in Frankreich überhaupt erlaubt wäre. Ne? Wo man quasi noch über gewisse Pellets, Holzträger noch zusätzlichen Geschmack in den Wein bringt. Ist das beim Kaffee auch möglich?
Ja, es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt zum Beispiel sehr häufig jetzt auch, dass man Hefen zusetzt und damit einen besonderen Charakter erzeugt. Ich habe jetzt aktuell gerade ein Projekt, weil ich es auf einer meiner letzten Kaffeereisen gesehen habe, wo jemand den Rohkaffee eine Zeit lang in Barriquefässern gelagert hat, wodurch der Kaffee dann die Weinnote angenommen hat. Das ist nichts wirklich Künstliches, weil Kaffee kann auch so eine Weinnote haben. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Hefen, sondern das muss jetzt jeder selber wissen, aber das, was wir auch mit unserem Projekt sagen, Kaffee ist ein unglaublich vielfältiges Produkt. Je nachdem, wo und wie er wächst, kann das sehr facettenreich sein. Diese Vielfalt sollte man erhalten und dazu brauche ich eigentlich gar nicht unterstützende Werkzeuge, sondern die Natur bietet eigentlich das beste Werkzeug.
Wo du gerade den Vergleich zum Wein gezogen hast, ich meine, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, der Weinkonsum geht jetzt schon seit ein paar Jahren stetig zurück, hat wahrscheinlich auch zum Großteil auch gesundheitliche Aspekte. Es gibt ja immer mehr Studien, die sagen, jedes Quäntchen Alkohol ist gesundheitsschädlich, wohingegen beim Kaffee ja, und würde ich dich auch gleich nochmal direkt fragen, beim Kaffee eher so den gegenteiligen Effekt hat, ne? Also wo es ja Studien gibt, die sagen, das Ganze ist gesundheitsfördernd. Würdest du sagen, das ist ein schöner Trend oder würdest du sagen, der wird einfach dem Kaffee gar nicht gerecht, weil man ihn quasi in so eine Art Longevity oder Selbstoptimierungsecke damit drängt?
Nee, Kaffee hatte tatsächlich lange Zeit so eine Art Image, aber es klappt die fälschliche Aussage, dass wenn man meint, man muss so und so viel Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich nehmen, würde Kaffee da quasi davon was abziehen. Und es ist mittlerweile wissenschaftlich hinlänglich bewiesen, dass Kaffee ein sehr, sehr, sehr gesundes Produkt und Getränk ist. Also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das kann man dezidiert nachlesen. Und ich finde, die Entwicklung hat sich in den letzten Jahren sehr positiv in diese Richtung entwickelt. Das, was den Verbrauch betrifft, auch. Wir haben es in Deutschland damit zu tun, dass wir eigentlich eher einen sogenannten Tailor-Made-Konsum haben. Also die Einkehr von Vollautomaten, Siebträgern, Kapselmaschinen führt ja dazu, dass ich nicht mehr eine Kanne Kaffee aufbrühe und gegebenenfalls auch eine gewisse Menge in den Ausguss kippe. Es gab auch mal die Aussage, der Ausguss ist einer der besten Kunden der Kaffeeindustrie. Okay. Dieser Tailor-Made-Konsum hat sich durch diese andere Form der Zubereitung in den letzten Jahren ja stark erhöht. Und trotz dieser Erhöhung ist es aber so, dass der Kaffeekonsum sehr stabil oder auch leicht steigend war. Also wir sind auch krisenfest, hat man gesehen, auch durch Corona war natürlich mehr Homeoffice, was auch dem Kaffeekonsum zum Beispiel eher zuträglich war. Also die Branche an sich hat sich in den letzten Jahren sowohl was das Image Gesundheit betrifft, als auch das Thema Konsum aus meiner Sicht bemerkenswert bis positiv verhalten.
Jetzt habe ich vor kurzem gesehen, dass auch immer mehr Finanzinvestoren in diesen Bereich gehen. Ich glaube, korrigiere mich da gerne, zum Beispiel das Family Office von Jeff Bezos ist glaube ich, gerade so eine britische Premium-Kaffeehauskette investiert. Ist das ein Trend, von dem du sagen würdest, der ist eher nicht gut für uns, wenn zu viel Kapital, sag ich mal, in dieses Segment fließt? Weil, ich meine, der Kaffeepreis an sich oder der Rohstoffpreis an sich hat ja schon so eine gewisse Volatilität naturbedingt. Und wenn jetzt noch, sag ich mal, Private Equity und noch andere Investoren dazukommen, wie nimmst du das wahr oder was für eine Meinung hast du dazu?
Gut, das ist schwierig. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Ich meine, auch da glaube ich, dass je mehr Vielfalt man hat, auch auf der Produzentenseite, wenn ich jetzt die Industrie als Produzent jetzt betrachte, also Röster, dann glaube ich schon, dass, sag mal, Wettbewerb das Geschäft dort auch belebt. Habe ich die Reimann-Familie, die sehr, sehr viel geklustert hat, sagen wir mal, von Jakobsler bis hin zu Douwe Egberts in dem amerikanischen Markt ein sehr großes Imperium geschaffen hat, führt natürlich dazu, dass es eher oligarchisch wird. Und das ist, glaube ich, eher dem Markt abträglich. Also ich würde es jetzt nicht grundsätzlich als negativ bezeichnen. Das ist immer auch die Abhängigkeit, die Frage, wo und wie. Aber eine Bündelung von Kräften in dem Ausmaß ist nicht so ganz einfach. Und du hast es angesprochen. Finanzierung durch auch den hohen Kaffeepreis in den letzten 2-3 Jahren waren das Top-Thema schlechthin. Das heißt, das eine mag natürlich auch das andere bedingen, weil schlicht und ergreifend verschiedene Dinge einfach nicht mehr anders zu finanzieren sind. Und wenn man es dadurch, ich nenne es jetzt mal so, am Leben erhält, ist das natürlich alles andere als negativ.
Ja. Stichwort Kaffeepreis, und du bist ja schon seit mehreren Jahrzehnten in diesem Markt unterwegs, und wir haben auf der einen Seite einen Konsumenten, der verlangt ja zumindest so in der Breite immer den gleichen Geschmack, der verlangt auch irgendwo eine gewisse Preisstabilität, und nun bist du vorne direkt im Rohstoffmarkt, wo die Preise dann recht volatil sind. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Du kommst ja von einem großen Kaffeehaus, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu erzählen, was du da konkret gemacht hast. Bist jetzt, sag ich mal, hast du deine eigene kleine Premium-Marke gegründet. Wie gehst du mit dieser Volatilität um? Habt ihr da gewisse Finanzinstrumente, die ihr einsetzt? Hedgt ihr den Kaffeepreis? Habt ihr langfristige Lieferverträge?
Also ein Hedging ist ein übliches Tool. Die Problematik betrifft ja die gesamte Kette. Das ist sowohl der Exporteur als auch das Rohkaffeehandelshaus oder eben der Röster, der den Kaffee kauft. Letztendlich, ich war vorher bei der Firma Dahmer, also ein Konzern im Grunde genommen, natürlich einen ganz anderen Umsatz hat. Ich würde uns jetzt nicht als, wir versuchen ja schon auch aus der Nische eine gewisse Menge zu bewegen. Das heißt, die Problematiken oder die Schwierigkeiten bleiben vom Prinzip her gleich. Das Problem ist aktuell auch nicht nur die sehr starke Volatilität und der hohe Preis, sondern die Marktstruktur an sich. Das würde jetzt vielleicht den Rahmen hier etwas sprengen, aber wir hatten jahrzehntelang oder üblicherweise im Kaffee einen sogenannten Cash-and-Carry-Markt. Und das ist, diese Marktstruktur hat sich bei den Commodities Kaffee jetzt gedreht in eine sogenannte inverse Marktstruktur, was zu einer sehr großen Problematik geführt hat. Einfach ausgedrückt, Verfügbarkeiten, direkt vor Ort Verfügbarkeiten sind sehr schwierig, was dazu führt, dass man eben auch eine viel bessere Planung aufs Jahr gesehen haben muss, weil ich kann Kaffee, der in sehr unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung stehen kann, halt nicht jeden Monat in gleicher Menge und gleichem Bedarf kaufen, sondern das wird vielleicht einmal im Jahr geerntet und zu diesem Zeitpunkt muss ich dann zuschlagen, muss man so zu sagen. Und wenn dann nicht mehr genug vorhanden ist, dann muss ich mehr oder weniger bis zum nächsten Jahr warten, bis ich es wieder gegebenenfalls zuverkaufen kann. Also die Planung ist in der heutigen Zeit durch diese Verwerfung der letzten Jahre viel größer, schwieriger und stärker geworden, unabhängig von der Finanzierung, als das eben in der Vergangenheit der Fall war.
Und würdest du sagen, du hast dadurch, dass du eher ja ein kleinere Brand jetzt bist, dadurch einen Vorteil im Gegensatz vielleicht zu Dallmayr?
Ja, das macht es definitiv einfacher. Ja. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 100.000 Tonnen oder 300 Tonnen besorgen muss. Also jetzt nur als Beispiel, als Index und dann noch weiter gedacht. Also eine Firma wie Nestle, um es jetzt ganz groß zu sagen, hat sicherlich ganz andere Herausforderungen, überhaupt noch den Kaffee in der Menge über das Jahr zu bekommen, als jetzt ein kleiner oder ein Spezialitätenröster. Das ist klar.
Betreiben die ganz, ganz großen, also du hast gerade Nestle genannt, auch schon eigene Plantagen? Oder wie sind da die Zugriffsrechte?
Eigene Plantagen, ich glaube nicht in einer Größe, dass es wirklich einen nennenswerten Anteil meines Bedarfs abdeckt, weil die Länder, in denen Kaffee produziert wird, sind politisch nicht unbedingt einfach, um es höflich auszudrücken. Mhm. Das heißt, sich dort in eine entsprechende Abhängigkeit zu begeben, ist jetzt auch nicht so schlau. Aber es ist sicher so, dass die großen Konzerne und Firmen ein sehr hohes Interesse daran haben, dass sich der Kaffeemarkt, die Verfügbarkeiten entsprechend halten, und man setzt sehr, sehr viel Geld ein in agrarökonomische Aspekte, um dort Erkenntnisse zu gewinnen, um vielleicht auch die Produktivität oder Anbauflächen zu erweitern. Also da spielt, was das betrifft, eine Menge eine Rolle, und das wird sicherlich sehr intensiv betrachtet, aber nicht im Sinne von, ich kaufe da ganze Landstriche, um meinen Bedarf zu decken.
Wir hatten vor ein paar Jahren ja die große Diskussion, so Spekulation mit Lebensmitteln, mit Rohstoffen in diesem Segment, wo Finanzinvestoren und Trader quasi auf kurzfristige Knappheiten gegangen sind und diese Knappheit quasi nochmal gehebelt haben. Gibt es das gerade in deinem Markt aktuell noch? Oder würdest du sagen, das siehst du eigentlich gar nicht mehr, sondern dass das wirklich eine reale Nachfrage ist, die den Preis treibt?
Sowohl als auch. Es gibt natürlich das spekulative Moment, das ist ganz klar. Ja. Ich meine, also einfach ausgedrückt, es wird im Jahr produziert der Kaffeegürtel so ungefähr 170, wir denken immer noch in Säcken, 170 Millionen Sack, also 60 Kilo. Und ich glaube an den Börsen, die beiden großen Börsen, das ist London und New York, vor allen Dingen New York, handeln an die 4,5 Milliarden meines Erachtens. Also es liegt der Faktor ist um Vielfaches größer. Und dieses Delta ist natürlich vor allen Dingen auch ein spekulativer Aspekt oder auch das mit der Commodity-Kaffee, sei es, dass sogenannter Kaffee an Börsen physisch gestoppt wird und dann wieder verkauft wird, ohne dass man Interesse daran hat, dass der Kaffee, den ich dort handle, jemals bei dir in der Tasse landet. Also dieses Spektrum ist natürlich da. Das ist auch nicht kleiner geworden, sondern eher größer. Es gab über Sarkozy meines Erachtens in der EU den Anspruch, dass alles das, was man da handelt, einen physischen Bezug haben sollte. Oder ich muss es zumindest erklären. Das ist ein hehrer Ansatz. Inwiefern der wirklich in der Realität umgesetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, das machen wir auch fairerweise sagen muss, und ich komme auch ein bisschen aus dieser Welt, Finanzinvestoren haben natürlich schon irgendwo auch einen Zweck. Ne? Sie verdeutlichen nochmal die Knappheiten dahinter. Ne? Mhm. Machen sie ganz, ganz offensichtlich. Mich würde nochmal eine Sache interessieren, weil du gerade die beiden großen Kaffeebörsen angesprochen hast. Wer handelt da? Sind das direkt, sag ich mal, die Großkonzerne, die Ware abnehmen, oder gibt es da Intermediäre? Wie muss ich mir so eine Börse vorstellen, so eine Kaffeebörse?
Also es gibt quasi die wirklich den Handel betreffen. Das sind natürlich dann die Röster oder die Rohkaffeehandelshäuser oder ja, auch teilweise die Exporteure. Aber der weit größere Teil sind Investmentfonds, Indexfonds, die Kaffee handeln. Und das ist der mit weitem Abstand größte Anteil. Wenngleich es gibt auch Kleinspekulationen. Also jeder von uns kann mit Kaffee, sofern ich die nötigen Bonitäten mitbringe, kann mit Kaffee spekulativ handeln. Das ist möglich. Aber Investmentfonds und Indexfonds, wie ich gerade sagte, sind die Hauptplayer in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe letztens irgendeine Studie gelesen, 85% repräsentiert ungefähr das.
Ja, spannend. Der Mensch. Volker, mich würde natürlich interessieren, du hast ja schon mehrfach angesprochen, ne? Du kommst quasi aus dem Hause Dahlmeier, warst da quasi so der Qualitäts-Gatekeeper und hast dann irgendwann den Sprung in Richtung Gründung, Selbstständigkeit gewagt. Was würdest du sagen, war für dich so die größte persönliche Umstellung? Oder anders gesprochen, mal anders gefragt, was sind so die Dinge, die du jetzt, sag ich mal, akzeptierst, die du vorher in deiner Position bei Dahlmeier niemals hingenommen hättest? Wo du gesagt hast, nein, das ist für mich ein No-Go, das akzeptiere ich nicht. Gibt es da bestimmte Punkte?
Nee, also der große Unterschied ist natürlich der, dass du jetzt selbst der Unternehmer bist, der für an verschiedensten Stellen und die Verantwortung trägt. Und in meinem vorherigen Fall, auch wenn ich da quasi zur Geschäftsleitung mit oder als Prokurist tätig war, habe ich mich als Unternehmer im Unternehmen gefühlt. Aber ich hatte ja nicht eine Gesamtverantwortung auch auf die Mitarbeiter bezogen. Und das macht schon was mit einem, diese Sichtweise, die sich dort verändert hat. No-Gos, also eher jetzt, also ich meine, ich habe verschiedene Dinge, die ich dort in meinem vorherigen Arbeitsleben quasi anders gemacht hätte gerne, aber nicht umsetzen konnte. Das sind ja verschiedene Aspekte, die respektiere ich, also muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Da war ich ja daran gebunden, dass das, obwohl ich es anders sehe, trotzdem so gemacht wird. Jetzt ist es so, dass genau das, was ich gerne möchte, auch als Philosophie oder DNA umsetzen kann. Und das ist natürlich wirklich ein Gamechanger.
Wenn man nach so vielen Jahrzehnten, kann man ja quasi schon sagen, quasi vom Angestellten, oder gut, ich meine, als Prokurist bist du ja kein klassischer Angestellter mehr, aber dann quasi zum Gründer wirst, ist natürlich auch so dieses Thema, wie gehe ich mit Druck um, wie gehe ich mit den Risiken dahinter um. Würdest du sagen, dass du diese Reise schon abgeschlossen hast?
Nun mache ich das ja noch nicht so lange, weil ich war 22 Jahre bei Dahlmeier beschäftigt und die Firma ist jetzt, sagen wir mal, im Sinne von Markteintritt, seit knapp 3 Jahren aktiv. Also es gab auch natürlich, weil eine viel größere Menge, die hatten wir vorhin angesprochen, Handelsmenge und damit auch Werte dort gehandelt und von mir verantwortet werden mussten, einen sehr hohen Druck. Also ich bin teilweise natürlich mit nicht den besten Gefühlen abends schlafen gegangen, weil man sich quasi den Börsenschluss angeguckt hat und gedacht hat, hätte ich es vielleicht einen Tag vorher gemacht, wäre die ganze Geschichte in einer anderen Bewertung gewesen. Also ich würde sagen, einen Druck gab es da genauso. Es waren vielleicht andere Themenfelder und jetzt habe ich halt den Druck der Gründung und auch die Verantwortung für Mitarbeiter. Das ist schon ein anderer Druck. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Prozess schon abgeschlossen ist, weil wer kann das von sich behaupten? Das wird sicherlich auch noch weitergehen. Aber sagen wir mal so, der Druck, den ich bisher mitbekommen habe, bisher muss ich sagen, den empfinde ich nicht als einen Druck, der so belastend ist, weil es ist etwas, was auf der anderen Seite für mich im Sinne von sinnstiftend dagegen wirkt. Und das befindet sich mehr als in der Balance, sondern es ist mehrheitlich so, dass ich dort sehe, was ich erreichen und umsetzen kann. Und selbst mit dem eben angesprochenen Druck ist das kein Mismatch, sondern etwas, was mich eigentlich sehr erfüllt.
Hast du, sag mal, bestimmte Formen des Ausgleichs oder ich weiß, viele Gründer, tauschen sich aus in so Netzwerken, sei es IO oder machen dann Coaching, sag ich mal, vielleicht mal so eine andere Perspektive einzunehmen und auch irgendwo mit einer Peer Group über ihre Herausforderungen zu sprechen. Hast du da irgendwie so einen Weg für dich gefunden oder bist du noch auf der Suche nach diesem Weg?
Na, ich verfüge über ein sehr gutes familiäres wie freundschaftliches Netzwerk, die jetzt nicht auch alle aus dem Kaffee kommen. Das macht dann ja auch irgendwo betriebsblind, wenngleich die Kaffeebranche an sich ist schon sehr komplex und sehr speziell. Deswegen ist es auch wichtig, aus anderen Firmen, Kaffeefirmen oder aus der Kaffeekette Leute zu haben, denen man vertraut, die man fragen kann. Aber eins der sicherlich besten Korrektive für mich ist meine Frau.
Ja, wem sagst du das? Geht mir in der Tat ganz genauso. Ich glaube, so wahrscheinlich so die Lebenspartner sind wahrscheinlich diejenigen, die sofort merken, wenn irgendwas nicht stimmt dann. Ne? Also bei mir ist es in der Tat so, ich werde dann zu Hause immer ruhiger, ziehe mich immer mehr zurück. Meine Frau weiß dann genau, okay, da ist irgendwas, ne? Und hakt danach.
Genau.
Das ist dann viel mehr wert als ein Coaching oder dergleichen. Ja. Gibt es Dinge, die du seitdem du gegründet hast, auch sagen würdest, das habe ich komplett unterschätzt oder auch überschätzt, falsch eingeschätzt? Also ich muss gestehen, als ich damals den Schritt gewagt habe, und ich komme ja quasi aus der Finanzverwaltung, ich war ja Finanzbeamter, und mir ging es ja ähnlich wie dir. Ne? Ich habe ja auch Dinge gesehen, von denen ich dachte, die muss man doch eigentlich besser machen können. Und die kann ich doch besser machen. Und dann fängst du an, stehst auf der grünen Wiese, hast ja die maximale Gestaltungsfreiheit. Und für mich war, sagen wir, immer die Herausforderung, dass ich die Leute in meinem Team, dass ich die, sag ich mal, irgendwo mitnehme, aber jetzt nicht zu sehr auf den Füßen stehe. Ne? Also wie gesagt, in der Verwaltung ist es so, da ist jeder Schritt definiert. Und es gibt für alles irgendwo einen Erlass. Ne? Das heißt, es gibt nirgendwo Gestaltungsspielraum. Und sag ich mal, das meinem Team zu geben, das war für mich so die größte Herausforderung. Ich will nicht sagen, dass ich da irgendwo ein Control-Freak bin, aber da irgendwo loszulassen, aber auch nicht zu weit wegzugehen. Das ist für mich die allergrößte Herausforderung, für die ich auch immer noch keinen Königsweg gefunden habe. Das gebe ich offen zu. Wie ist das bei dir?
Das ist ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unterschätzt nennen würde. Es ist definitiv so, dass ich mit bestimmten Dingen gerechnet habe, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß.
Ja.
Das ist das eine. Die Vielfältigkeit an Problemen, die entstehen können, weil wir sind ja nicht nur ein Kaffeeröster, der aus grün braun macht, sondern ich habe halt ein Standort im Münchner Werksviertel, das funktioniert wie halt ein gastronomischer Betrieb mit all den Schwierigkeiten, die mit einhergehen. Wir hatten einen Neubau zu verwalten, weil ich bin ja nicht in ein bestehendes Objekt gezogen, sondern das wurde erst noch gebaut. Das heißt, man hatte dann auch mit Bauaktivitäten zu tun. Ja, nicht nur ich im Übrigen, sondern ich bin ja zusammen mit meinem Mitgründer. Bei Dahlmeier gab es einen Daniel Rizzotti, der für den Marketingleiter war. Wir sind jetzt zu zweit aus dem Unternehmen raus. Das heißt, es betraf in der Phase ja auch uns beide. Es war auch gut, dass es jetzt nicht nur auf zwei Schultern lastet, sondern auf mehreren, sodass man sich auch dort austauschen konnte. Aber das war eine ziemliche Vielfalt. Jetzt bin ich jetzt gerade, wenn ich das letzte nehme, nicht unbedingt der Bautyp, sondern habe eher so zwei linke Hände. Und in all das muss man sich aber reinfräsen. So, und die Vielfältigkeit der Dinge, die man zu bewältigen hat, hätte ich in der Form nicht erwartet. Also dann kann man das unterschätzt nennen. Und das andere ist, im Positiven fast, ich komme halt aus der Welt, wo man sich dann gefragt hat, okay, wie viel Röstkaffee muss ich denn verkaufen und handeln, in welchen Märkten und zu welchem Preis. Und jetzt aber erlebe, wie viel andere Sachen mit dem Produkt Kaffee noch möglich sind. Ob das Events sind, Beratung, Maschinen. Also es ist, das Produkt Kaffee ist ein sehr umspannendes und vielfältiges. Ja. Und es ist nicht nur runtergebrochen auf, ich verkaufe meinen Röstkaffee zu dem oder dem Preis in den oder den Laden, sondern es sind halt zig andere Sachen noch möglich. Und das ist faszinierend und etwas, was ich tatsächlich in dem Ausmaß auch nicht gedacht hätte, aber im positiven Sinne.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, die Herausforderung ist dann häufig, dass man sich dann nicht irgendwo verfranst. Ne? Dass
genau,
man,
sag
ich
mal, diese nicht ganzen, selbst überholt.
Ja, diese ganzen Möglichkeiten sieht, dann irgendwo den Fokus dann verliert. Ne? Also jetzt hast du gerade angesprochen, dass du ja einen Mitgründer hast. Ich habe mit zwei Mitgründern gestartet. War von oder bei euch beiden von Beginn an, gab es da eine klare Rollenverteilung oder habt ihr euch so jetzt in den letzten Jahren irgendwo gefunden?
Ja, das ist schon noch in gewisser Weise, je nach Themenfeld, ein Findungsprozess. Also wir sind insgesamt vier Geschäftsführer. Zum einen ist es der Daniel, der zusammen mit mir bei Dahmeyer war und dann sind aus einer anderen Welt eigentlich kommend, sagen wir es mal so, Sebastian Groth und Caroline Kraft noch dazugekommen. Die beiden waren früher bei Coca-Cola, kommen also aus einem Konzern, aber natürlich um ein Vielfaches größer als jetzt Dahmeyer und auch ein anderes Produkt. Es gibt sehr viele Schnittstellen und Schnittmengen. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die anders sind. Und das ist eine heterogene Mischung, die ich extrem positiv finde. Und jetzt ist es so, dass jetzt mein Bereich, also aus dem ich im Sinne von Core-Business komme, alles, was mit Kaffeequalitäten, Nachhaltigkeitsthemen zu tun hat, Rezepturen, also da gibt es quasi im Moment nur mich. Also da war die Rollenverteilung relativ einfach, aber es ist ja nicht nur das, sondern als Gründer oder Geschäftsführer müssen wir ja diverse Themen abdenken. Und die haben wir ja versucht zu verteilen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Daniel zum Beispiel kommt jetzt aus dem total kreativen Bereich, das war damals auch. Sebastian hat eher so den Marketing-Aspekt online und Caro macht mehr so die Finanzgeschichten. Also jetzt sehr, sehr grob runtergebrochen sind natürlich noch verschiedene andere Aspekte. Also ich glaube schon, dass es ein ganz gutes Rollenverständnis, auch Rollenverteilung ist und dass wir als Team da ganz gut funktionieren.
Und wie stelle ich mir das vor, wenn es an grundlegende strategische Entscheidungen geht, diskutiert ihr die alle, sage ich mal, so gleichberechtigt aus oder gibt es jemanden, so eine Art Primus inter pares? Okay.
Ja gut, wir haben auch noch Gesellschafter. Also wenn es jetzt ein sehr, sehr, sehr strategisches Paket wäre, dann müssten wir das ja auch noch in die Gesellschafterversammlung bringen, logischerweise.
Ja.
Aber sagen wir mal, in einem operativen Geschäft sind wir zu viert und dann ist es, nehmen wir es mal so, tatsächlich da noch ein demokratischer Prozess. Das wird ja eher weniger weltweit.
In der Tat, also bei uns war es ähnlich, ne? Wir sind zu dritt gestartet, waren quasi drei Co-CEOs, bis wir immer gemerkt haben, ja, wir sind mehr mit uns beschäftigt, sag ich mal, als dann wirklich so auch Entscheidungen zu treffen. Aber manchmal haben wir auch vielleicht so nicht so angenehme Entscheidungen auch ein bisschen vertagt, weil wir gemerkt haben, wir kommen da nicht zu einem Kompromiss. Ne? Da hat uns auch so eine Art Dealbreaker dann immer mal gefehlt. Und ich hatte vor kurzem, wie gesagt, die Mitgründerin Lina Jüngst von Air Up hier im Podcast und die sind ja mit vier Gründern direkt aus der Uni gestartet. Und als es dann bei denen durch die Decke ging, haben sie gesagt, so, wir brauchen jetzt einen externen CEO. Ne? Also so mit dieser Freunde-Kombo, das funktioniert nicht weiter. Und dann haben die sich wirklich einen externen CEO geholt, ne? der am Ende des Tages ja ganz hart die strategischen Entscheidungen fällt. Und bei uns war es ähnlich. Das heißt, bei uns ist dann ein Mitgründer rausgegangen und mein Mitgründer Christian hat quasi so das strategisch übernommen und ich so, habe mich eher auf das Thema so Marke und Markenkommunikation fokussiert. Ne? Aber wenn es bei euch funktioniert, umso besser.
Also nee, ich klopfe jetzt auf Holz. Ich meine, das ist etwas, nochmal, wir befinden uns ja am Prozess.
Ja.
Und natürlich läuft das ja nicht alles reibungslos. Und du hast vorhin einen Punkt genannt, der ist absolut richtig. Man muss halt aufpassen, das Vielfältige ist gut. Aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht selbst überholt. Dass man fokussiert bleibt, das ist und bleibt eine Riesenherausforderung bei uns. Also das haben wir natürlich, das Thema. Und das ist auch, nennen wir es mal so, das stellt auch ein Problem dar.
Mhm.
Und auch dieses, was du gerade eben genannt hast, das neigt man dazu, vielleicht eher nach hinten zu schieben, wenn es vielleicht unbequem ist. Ja, muss man sich halt disziplinieren, dass man es halt doch nach vorne bringt, weil es muss ja dann irgendwie erledigt werden. Also gerade durch das Alltagsgeschäft und der Tag hat ja nun mal nur 24 Stunden, kann es schon mal eben sein, dass es eben einfach runterfällt, aber das darf es nicht. Also die Herausforderungen bleiben. Und die sind sicherlich sehr, sehr ähnlich von dem, was du gerade beschrieben hast. Das ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Aber Stand heute würde ich sagen, das funktioniert ganz gut.
Ja, schön, auch dass du so offen darüber redest. Also machen nicht viele. Und wie gesagt, ich für mich, ne, das soll nicht irgendwie so als sag ich mal so, dogmatisch daherkommen. Aber ich habe für mich wirklich entschieden, diese vollen Kompromisse, ne, die man dann bei solchen Diskussionen am Ende des Tages manchmal schließt, auch so stillschweigend manchmal schließt, die fallen dann irgendwann früher oder später auf die Füße. Ne? Das lässt sich dann, wir sind jetzt seit 10 Jahren am Markt, das lässt sich nicht irgendwo unter den Teppich kehren. Mhm. Ne? Es kommt immer irgendwie hoch und bei uns ist immer so das Produktthema. Ne? Wir hatten unter uns 3 Mitgründer, gab es einen, der war fürs Produkt zuständig, ich für Marketing und Christian, mein Mitgründer, der jetzt CEO ist, der hat quasi so intern die ganzen operativen Fäden so zusammengehalten, hat mit den Investoren kommuniziert. Und das heißt, wir haben dieses Produktthema immer so auf die dritte Seite geschoben, bis wir dann gemerkt haben, nee, wir haben da ein Thema. Ja, und wir müssen an das Produkt ran, wir müssen, sag ich mal, enger wieder mit dem Markt kommunizieren und hatten aber intern immer diese so eine Art unausgesprochene Mauer dazwischen. Ne? Und das ist dann, sag ich mal, irgendwann mal so hochgekocht. Ne? Das, wie gesagt, das deswegen für mich so, das, was ich mitgenommen habe, keine faulen Kompromisse, egal wie groß oder klein sie sind. Mhm. Aber genau, das ist das, was ja für mich, glaube ich, so das wichtigste Learning war. Mhm. Das Dilemma. Jetzt haben wir noch ein Thema und ich bespreche mit meinen Gästen in diesem Podcast zum Schluss immer noch so ein Dilemma. Und das Schöne ist, ich habe jetzt endlich mal jemanden sitzen, der ähnlich lange in einer großen Organisation unterwegs war und dann gegründet hat. Was würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung, wenn du aus einer großen Organisation kommst und dann quasi alle Möglichkeiten auf der grünen Wiese hast, dass du dich nicht verhedderst? Ich würde mal anfangen und würde mal sagen, was ich für mich so festgestellt habe. Ich komme ja aus dem Steuerrecht und habe dann irgendwann gemerkt, man kann vieles doch besser machen. Und diese ganze Komplexität, diese Steuerrechtler immer vor sich hertragen, womit sie auch so eine gewisse Aura um sich rumbauen, na, die lege ich komplett beiseite und mache jetzt alles super simpel und ja, alles so transparent wie möglich. Habe aber auch gemerkt, dass ich dann früher oder später unsere Kunden damit überfordert habe. Das heißt, ich habe teilweise angefangen, für diese Probleme zu lösen, sehr, sehr proaktiv, die teilweise gar nicht gesehen haben. Das heißt, am Ende des Tages wird das ganze Thema immer komplexer. Und ich habe aber gemerkt, ich verliere irgendwo so die Kunden. Ne? Statt einfach da anzufangen mit einem simplen Problem, das sauber zu lösen und dann Schritt für Schritt gehen, wollte ich vielleicht alles auf einmal machen. So, und das ist, glaube ich, das, wenn man so viele Jahre in so einer großen Institution tätig ist und man dann die Möglichkeit hat, ja vieles anders, ich will nicht sagen besser, das ist vielleicht auch ein bisschen überheblich gemeint, zu machen, dass man dann, sag ich mal, sofort losgeht und dann so ein bisschen überpaced. Was würdest du sagen oder was ist so dein Takeaway aus dem Bereich? Ich meine, du bist jetzt gut 3 Jahre unterwegs als Gründer.
Ich bin jetzt 59. Ja. So, das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich gegründet habe, war ich 57. Ich bin es gewohnt, in relativ großen Firmen, also jetzt die längste Zeit war ich jetzt bei der Firma Dahlmeier, das sind 22 Jahre, das ist quasi ein Konzern, da war die Nestle eine Zeit lang auch beteiligt, ist man in diese Welt eingetaucht und man gewöhnt sich dann an, auch in einer gewissen Dimension zu denken. Also jetzt sehr einfach übertrieben gesagt, so die kleinste Einheit, in der ich vorher im Sinne von Rohkaffeehandel gedacht habe, war vielleicht ein Seekontainer mit 19 Tonnen. Mhm. Das ist jetzt bei uns durchaus eine anspruchsvolle gewisse Größe und auch vor allen Dingen mit dem, was die 19 Tonnen denn kosten. Und das ist etwas, wo man sich vorher, natürlich hat man kaufmännisch agiert, aber man kommt aus einer anderen Welt. Und das auf die jetzt neue Welt runterzubrechen. Und natürlich ist Rohkaffeehandel immer noch Rohkaffeehandel, aber es sind andere Mechanismen und es sind andere Größenordnungen, mit denen man es jetzt zu tun hat. Und auch Schwierigkeiten, weil sich jetzt nicht halt in die Finanzabteilung da und ein satuiertes Unternehmen, sondern ich bilde das jetzt alles neu und muss es auch von neu auf gründen. So gewisse Routinen, die sich vielleicht auch vorher eingestellt haben. So, was ist die Planmenge für nächstes Jahr? Da hat man ja eine Erfahrung, was geht und was nicht geht. Und dann kann das so oder so abweichen. Mhm. Aber jetzt ist es so, jetzt fange ich bei null an und natürlich habe ich ein Netzwerk, ich habe natürlich Erfahrung, aber trotzdem beginnt man mit diesem Unternehmen neu. Und man kommt aus einer Welt, ich habe manchmal gesagt, tatsächlich zu meiner Frau, manchmal denke ich, ich bin eigentlich zu groß für das, was wir momentan machen, aus der Welt, von der man kommt.
Ja.
Und man muss man sich halt gedanklich umstellen. Es ist schon so, dass es einem gelingt, aber es ist ein Prozess. Und der ist nicht einfach so da. Und das ist auch tatsächlich, du hast vorhin von, was hast du unterschätzt, überschätzt, das ist sicherlich auch etwas gewesen, was man lernen muss. Es ist und bleibt ein Startup. Du musst ein Startup-Unternehmer nicht zwingend 25 sein und kommt von der Uni, sondern du kannst es natürlich auch mit 7 oder 58 machen. Vielleicht ist es sogar in vieler Hinsicht ein Vorteil, weil du ja dann erst über das Netzwerk, die Routine etc. und die Reputation verfügst, um auch noch wirklich was zu bewegen zu können. Und das ist ja genau unser Anspruch. Wir wollen ja nicht nur eine Firma sein, sondern wir wollen versuchen, noch etwas umzusetzen, noch was zu bewegen. Und das ist unser Anspruch. Aber das ist natürlich nicht mit einem Fingerschnips einfach mal eben erreicht.
Du sprichst da was ganz Spannendes an, Thema Reputation. Ne? Und so wie ich es richtig gelesen habe, korrigiere mich gerne. Du warst ja sogar, sag ich mal, oder dein Konterfei war ja sogar auf der Kaffeepackung abgedruckt, oder?
Genau, ich war nicht nur auf der Kaffeepackung bei Prodomo in dem Fall, also einem der meistverkauften Kaffeeprodukte in Deutschland, sondern auch eine Zeit lang im Werbespot, also sehr exponiert, so eine Art Kaffeegesicht. Das war vor allen Dingen eine interessante Erfahrung, mal so einen Werbespot zu machen. Das ist jetzt nicht etwas, was jetzt im Sinne von Eitelkeit sein muss, dass ich das brauchte, sondern es war eine sehr spannende Erfahrung. Aber trotzdem, das zahlt natürlich darauf, zielt wohl auch deine Frage, es zahlt ja auf etwas ein. Also du bist da ja nicht irgendwer und davon profitiere ich jetzt auch. Auch unsere Schirmherrin Jane Goodall, die wir ja haben, das hat mich sehr stolz gemacht, uns, dass wir sie als Schirmherrin gewinnen konnte. Das hätte ich ja höchstwahrscheinlich nicht, wenn ich 25 gewesen wäre und erst im Kaffee anfangen. Das sind natürlich Dinge, die erstmal auf die Sache auch einzahlen.
Worauf ich aber auch hinaus wollte, ist, man kommt ja schon auch mit dieser Reputation aus einer Welt, die wirkt ja für den Außenstehenden irgendwie so fast perfekt irgendwo. Ne? Also zumindest ging es mir so. Ich habe, weiß ich, jahrelang auch Seminare vor Steuerberatern gehalten, wo ich denen erklärt habe, ne, wie man das richtig macht, und habe mir da auch eine gewisse Reputation aufgebaut. Und dann gründest du ein Startup, merkst aber hinten raus, zumindest kann ich das für mich sagen, dass halt nicht alles perfekt ist. Dass manchmal für Prozesse nichts definiert ist. Das, ich war auch manchmal auf Fragen, wenn ich jetzt ich spreche relativ viel auch mit Neukunden, um halt den Kontakt zum Markt zu haben, dass ich manchmal auch keine Antwort habe. Und ich muss gestehen, mittlerweile kann ich schon besser damit umgehen, aber das bringt mich immer noch ein bisschen aus dem Takt, weil ich immer noch den Anspruch habe, daran arbeite ich irgendwo, aber ne, es muss irgendwo perfekt sein und ich will Fehler vermeiden. Also das wurde mir so eingeimpft, sag ich mal, in diesen großen Institutionen, Fehler vermeiden, es muss irgendwo so 100% hinten rauskommen. Kannst du das irgendwo bestätigen oder bist du da gelassener?
Ich glaube, ich bin da gelassener. Also ich kann es bestätigen im Sinne von, ich weiß, was du meinst. Und es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen, wenn ich sage, ich bin gelassener, nicht perfekt zu sein versuche. Aber ich glaube, dass die Unperfektion, wenn es das Wort gibt, weiß ich nicht, dass die dadurch kompensiert wird, dass man jetzt tatsächlich so viel schon bewegt hat und so viel Sinnstiftendes bereits erreicht hat. Und das ist etwas, ich kann da immer wieder drauf zurückkommen, was mich tatsächlich erfüllt und ein Stück weit vielleicht über das hinweg schauen lässt. Weil ich hätte es mir auch einfach machen können, und genau diese Welt, von der du gesprochen hast, und Reputation und auf der Kaffeepackung, ich hätte auch einfach sagen können, so, das sind noch 10 Jahre, die mache ich jetzt da weiter. Sondern hier hat sich jetzt einfach eine Gelegenheit ergeben, wo man schlicht und ergreifend gesehen hat, also wie alle, da können wir ja noch was umsetzen und nochmal bewegen. Damit sind wir definitiv nicht den einfacheren Weg gegangen, würde ich mal denken. Wenngleich, ich weiß ja nicht, wie der andere Weg verlaufen wäre. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der einfachere Weg ist, den wir jetzt gewählt haben. Aber also, das ist jetzt ein bisschen umschifft, aber ich kann deinen Punkt verstehen. Aber ja, ich glaube, ich sehe es etwas gelassener.
Das ist schön. Ich hoffe, dass ich da auch noch hinkomme. Du hast ja gesagt, ne, du warst ja schon ein bisschen älter, als du gegründet hast. Ich war auch keine 20 mehr. Und was ich ja gemerkt habe, auch gerade wenn ich jetzt die letzten Jahre reflektiere, ist, dass mein Umfeld auch irgendwo einen Preis dafür gezahlt hat. Ne? Also gerade, ich habe 4 Kids, gerade die beiden größeren, die habe ich nicht so oft gesehen, nicht so viel Zeit mit denen verbracht, wie jetzt, sag ich mal, mit den Jüngeren. Ne? Also sind mir jetzt erst so die letzten Jahre bewusst geworden. Würdest du es auch sagen, dass dein Umfeld für deine Gründung auch quasi mitzahlt? Kann man das so hart sagen? Oder würdest du das auch gelassener sehen?
Nee, das kann man definitiv so sagen.
Ja.
Nun ist es so, dass das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, wenn jetzt meine Kinder deutlich jünger gewesen wären zum Zeitpunkt, als ich gegründet hätte, hätte ich den Preis auch nochmal deutlich höher eingestuft. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich gegründet habe, waren meine Kinder schon erwachsen. Das ist ein anderer Punkt. Aber ich meine, das sind ja nicht nur meine Kinder, sondern auch meine Frau. Aber ich meine, wir haben uns das ja überlegt. Und das ist ja nicht, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, so, das mache ich jetzt mal. Interessiert mich nicht, was ihr dazu sagt, sondern das ist ja etwas gewesen, was wir erstens sehr lange besprochen haben. Das war nicht eine Entscheidung, die ich von einem Monat auf den anderen getroffen habe, sondern das war ein sehr langer Prozess. Und ich sage zu meiner Frau auch immer, du weißt ja auch gar nicht, wie ich jetzt drauf gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ja.
Weil hier ist eine Möglichkeit, die sich aufgetan hat. Und ich habe gesagt, dieser Prozess war dann so, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo ich für mich selbst gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es immer bereuen. Und wie schwer denn das mal irgendwann später wiegt, das kann ich nicht beurteilen. Jetzt kommt noch dazu, dass wenn man sich beruflich in meiner Branche verändern möchte, Kaffee ist jetzt nicht so ein Riesenmarkt im Sinne von Positionen sind da überall frei. Mhm. Muss man auch eher geografisch weit denken. Das heißt, hätte man sich verändert, wäre es höchstwahrscheinlich auch mit einem Umzug aus meinem aktuellen Umfeld verbunden gewesen, auch mit der Familie. Will man das nicht? Hier war es jetzt so, dass ich mein Umfeld quasi oder wir als Familie unser Umfeld überhaupt gar nicht verändern mussten, was definitiv auch nochmal ein Punkt war. Aber also auf die Frage, ob man als Familie einen Preis bezahlt, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, das zahlen wir definitiv.
Aber trotzdem, schöner Schlusspunkt, Volker. Also egal, auch an die Zuhörer da draußen, egal ob ihr 20, 30, 40, 50 oder 60 seid, ja, traut euch. Ne? Nehmt natürlich eure Familie mit. Ich glaube, dass alles andere wird nicht funktionieren, aber ich glaube, gesunde Familie, sag ich mal, als Hintergrund, als Auffangbecken, wie immer man das bezeichnen will, ist, glaube ich, das absolute Fundament. Du hast ja selber gesagt, ne, du machst kein Coaching, sondern du hast einen guten Freundeskreis, du hast eine Frau, die sofort merkt, ne, wenn irgendwas nicht stimmt. Und insofern ist das, glaube ich, ein wunderbarer Schlusspunkt. Volker, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine offenen Worte.
Sehr gern, herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke auch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.